Ich bin hier gebeten worden, eine Keynote zu geben zum Thema Einsatz von digitalen Medien im Bereich Maschinenbau, in der Lehre. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Erziehungswissenschaftler, Pädagoge, sondern ich bin ja eigentlich wie alle Professoren Amateur. Also wir Professoren sind ja eigentlich Amateurpädagogen. Ja? Wir haben ja irgendwas gelernt und danach muss man das dann irgendwie rüberbringen. Und deswegen habe ich mir das so gedacht, ich werde Ihnen einfach mal erzählen, welche Medien und digitale Dinge ich in meiner Professur und in meiner Lehre so einsetze. Also ich habe mich mit meinen Mitarbeitern mal zusammengetan und so überlegt, was tun wir denn eigentlich, was so mit digital zu tun hat. Und da fangen wir mal an. Also hier unten, das ist ein Blumentopf. Und der Blumentopf, das sind die digitalen Technologien. Und aus diesem Blumentopf der digitalen Technologien, da wachsen, das ist ja das Schöne daran an dem Blumentopf, da können Blumen rauswachsen. Und da müssen wir mal überlegen, was sind denn eigentlich die Dinge, die, wenn man das jetzt mal so auf akademische Lehre anwendet, was denn aus diesem Blumentopf der digitalen Technologien rauswachsen kann. Und die erste Blume, die ist eigentlich ziemlich offensichtlich, da braucht man sich auch, das ist gar nicht so dramatisch, also wenn wir die mal hier hinmalen, also so ein Blümchen hier, so die erste Blume, die da rauswächst, das ist natürlich mal ganz klar der Ersatz von Papier. Also die digitalen Medien ermöglichen uns an vielen Stellen Dinge, die bisher über Papier gemacht wurden, zu ersetzen. Aber das ist natürlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Man kann mit Digitaltechnologien da auch mindestens noch eine zweite Blume rauswachsen lassen. Und die zweite Blume, die ich da sehe, also nicht Zahnräder zeichnen muss, gebe ich mir mehr Mühe, ist natürlich alle Formen von Kommunikation und Interaktion. Das sind natürlich Dinge, die viel besser gehen, seitdem wir digitale Medien haben mit den Studenten. Ja, man kann natürlich noch eine weitere, es gibt natürlich noch mehr Blumen, also da kommen noch ein paar mehr. Also eine, die da auch noch aus diesem Topf von mir, für mich rauswachsen kann, das ist nämlich der Medieneinsatz bei der Wissensvermittlung. Und da sind wir, glaube ich, auch bei dem, was wir hier eigentlich auch drüber sprechen wollen. Also sprich, welche Medien können wir konkret einsetzen, wenn man vor so einer Gruppe steht, um Leuten was zu vermitteln. Und jetzt habe ich mir schon fast ein bisschen zu wenig Platz gelassen hier, aber das ist ja der Vorteil, die Tafel kann man nicht vergrößern, aber so ein Blatt hier, das kann man immer vergrößern. Das Letzte, was natürlich auch noch ein Thema, was auch ziemlich wichtig ist, das ist natürlich Vermittlung von digitalen Lehrinhalten. Also das ist ja auch so, dass wir gerade im Ingenieurwesen oder im Maschinenbau zunehmend eigentlich Dinge vermitteln müssen, die selber digital sind. Ja, das heißt digitale Lehrinhalte. So. Das ist also so das Schöne an dieser Keynote, die ich Ihnen jetzt geben werde, ich werde da jetzt wenig Theorie dazu machen. Ich will Ihnen jetzt einfach diesen Blumenstrauß überreichen, den ich hier sozusagen mal vorskizziert habe. Und Sie haben jetzt eigentlich auch schon das Erste, das haben Sie wahrscheinlich schon gemerkt, das muss ich Sie gar nicht mit der Nase draufstoßen, dass das erste Medium, was für mich in der Lehre eine große Rolle spielt, nämlich der Einsatz dieses Tablets, um den Tafelanschrieb zu ersetzen, ist natürlich schon eins der ersten Medien, das ich einsetze, das ich Ihnen jetzt hier bei der Gelegenheit gleich mal vorgestellt habe. Keine Sorge, auch ich setze PowerPoint ein, also ich habe jetzt nicht vor, Sie eine halbe Stunde hier zum Mitschreiben zu animieren. Das geht jetzt also hier, sollte jetzt also so weitergehen hier. So, gut, also das ist ja der Titel des Vortrags und ich greife jetzt diesen Blumenstrauß nochmal auf, wir fangen einmal an, Ersatz von Papier. Das ist natürlich jetzt nichts so Spannendes, da kann ich auch relativ schnell drüber gehen, da nutzen wir hier an den sächsischen Hochschulen, da glaube ich, brauche ich Ihnen ja nicht viel dazu zu sagen, dieses Werkzeug Opal. Dieses Werkzeug Opal bietet natürlich die Möglichkeit, den Studenten erstmal Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Also ob das jetzt Vorlesungsmitschriften, Aufgabenhefte, also früher gab es so gedruckte Aufgabenhefte oder sowas, das gibt es bei mir alles nicht mehr zum Runterladen hier. Das sind typischerweise Übungsaufgaben, die man da runterladen muss. Also das heißt, ich kommuniziere grundsätzlich nicht mehr mit Papier mit Studierenden. Die kriegen es da alle zur Verfügung gestellt. Eine weitere Möglichkeit, wenn man jetzt mal sagt, was eine Möglichkeit wäre, Papier zu ersetzen, wäre zum Beispiel so Zwischentests oder sowas, könnte man genauso digital machen, anstatt da Blätter auszuteilen, könnte man das auch im Netz machen. Das setze ich momentan noch nicht ein oder nicht ein, da können wir vielleicht nochmal drüber diskutieren, über Sinn und Unsinn von diesen Dingen. Aber wie gesagt, ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel dazu zu sagen, dass man mit solchen Plattformen natürlich diesen ganzen Papierkram im Wesentlichen ersetzen kann. Gut, dann fangen wir mal an. Die zweite Blume, diese Kommunikation und Interaktion. Da geht natürlich auch, ist natürlich auch dieses Werkzeug Opal schon mal ein wichtiges Hilfsmittel für mich, weil nämlich damit auch mit den Studenten eine relativ einfache Kommunikation möglich ist. Das heißt zum Beispiel so Dinge wie Terminankündigungen oder zum Beispiel kurzfristige Änderungen, Übung fällt aus, Vorlesung statt Übung, neuer Hörsaal oder irgendwie sowas. Das ist natürlich alles jetzt ganz einfach mit den Studierenden. Da braucht man jetzt auch keine E-Mail-Verteiler mehr anzulegen, was ja wahrscheinlich mittlerweile längst illegal ist. Also über das Opal kann man sowas ganz gut machen. Gut, und dann das Dritte, auch Rundmails mal irgendwie, so peinlich das ist, man hat mal einen Fehler gemacht in der Vorlesung, merkt es im Nachhinein, da kann man allen nochmal rumschicken, auf der Folie war was falsch oder sowas. Und solche Dinge sind natürlich dann super einfach zu machen auf die Art und Weise. Aber natürlich auch so Dinge wie Übungsgruppen, Einschreibungen, die sind natürlich heute, da muss man keine Papierlisten mehr aushängen, wo man sich einschreibt oder sowas, das gibt es einfach online und da können die sich da eintragen und dann hat man da die Übungsgruppen gemacht. Was man auch noch, was so Kommunikation und Interaktionsgeschichte wäre, wäre Evaluationen, also den Studenten Fragebögen zu geben, um das, um eine Lehrveranstaltung oder eine bestimmte Sache zu evaluieren. Habe ich mit dem Opal selbst noch nicht gemacht. Zum Beispiel ein Problem ist, ich werde Ihnen nachher Ergebnisse einer Evaluation zu einem speziellen Thema zeigen. Und da haben wir die Evaluation dann quasi im Rahmen der Prüfung gemacht. Das heißt, die Studenten wurden gebeten, bei der Prüfung am Schluss noch einen Fragebogen, wo sie unter anderem auch über die Prüfung befragt wurden, abzugeben. Und es ist natürlich schwierig, dann im Rahmen der Prüfung dann so eine elektronische Umfrage zu machen. Also das ist gut. Ja, und dann, also eine Geschichte, wo Kommunikation und Interaktion eine wichtige Rolle spielt. Wir haben vor einigen Jahren begonnen, das ist auch ein Feature, das das Opal bietet, keine Sorge, ich gehe gleich von dem Opal weg, ist ein Online-Forum zu machen. Das haben wir vor einigen Jahren eingeführt zur Prüfungsvorbereitung. Also ich gebe ja hier als Vorlesung technische Mechanik im vierten Semester, also Kinematik, Kinetik. Und das ist ja so eine Prüfung, die bei den Studenten auch durchaus eine Herausforderung ist. Das weiß ja jeder, technische Mechanik ist ja so im Studium ein bisschen eine Herausforderung. Und da haben wir gesagt, da führen wir mal ein Forum ein, also wo die Studenten über Übungsaufgaben, über Musterklausuren diskutieren können und sich gegenseitig weiterhelfen können. Das wird durch Mitarbeiter und Tutoren betreut, also wir moderieren das Forum ein bisschen, dass da, also wenn da irgend so eine Fragebeantwortungs-Thread da entgleist, dann gucken wir also da rein, ob das also auch noch gut ist. Und das funktioniert also eigentlich ganz gut, das heißt, die Studierenden können da Fragen stellen, natürlich auch die Antwort der alten Foren nutzen, also wir schalten das jedes Jahr neu frei, lassen aber gute Threads, die zum Beispiel zu einer Übungsaufgabe sind, die nach wie vor aktuelle Übungsaufgabe ist auch drin und können natürlich sich gegenseitig Fragen beantworten. Da kann ich Ihnen aber eine ganz interessante Zugriffsstatistik dazu zeigen. Und zwar, das ist die Zugriffsstatistik auf dieses Forum. Das ist wahrscheinlich der Beginn des Semesters, da gucken alle mal rein, was das ist. Und ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, was in den Tag 127 passiert. Ja? Das ist nämlich der Tag der Prüfung. Also so am Abend vor der Prüfung explodiert dann nochmal der Zugriff auf dieses Forum, was also so ein bisschen, das, wie nennt man das auf Neudeutsch, so ein Nachweis für das Bulimie-Lernen ist, also sich da kurzfristig vor der Prüfung, das sich da vollfressen, das am nächsten Tag auskotzen und danach wieder vergessen. Gut, aber wie gesagt, ich denke trotzdem, das ist eine Sache, also die Diskussionen, die sind zum Teil wichtig, die da laufen, da kommen ja auch so Verständnisprobleme, zum Beispiel zu einer Übungsaufgabe zutage über so ein Forum, also wir werden es auch weiterhin betreiben, auch wenn wir natürlich wissen, dass das eigentlich so eine, für viele Leute dann so ein Strohfeuer ist. So, okay, jetzt gehen wir mal zu dem Opal weg, gehen wir mal zu dem ganz interessanten anderen Thema. Und zwar Einsatz von Handys im Hörsaal. Ich habe noch versucht, ein Foto zu machen. Ich glaube, das ist mittlerweile weg. Früher, das ist ein Foto vom Audimax, wo auch ich vorne stehe. Früher waren am Eingang zum Audimax solche Schilder gewesen hier. Und da gibt es auch Kollegen von uns, also hier ist ein Professor für europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte, der also sagt, Smartphones zerstören die Lernatmosphäre. Dann in der Taz war mal so ein Artikel hier, Aufmerksamkeitskiller Smartphone. Und das machen wir jetzt auch mal direkt live, wie wir das so machen. Genau, ich möchte nämlich mit Ihnen was machen, was ich gerne auch mit meinen Studenten in der Vorlesung mache. Wir machen nämlich mal eine kleine Umfrage. Dafür setze ich dieses Tool ein, Sie werden es gleich sehen, das heißt InVote. Mit dem kann man nämlich solche Live-Umfragen machen und das will ich jetzt mal mit Ihnen einfach machen. Die Umfrage, das ist eine Umfrage, die ich jetzt mit Ihnen hier mache. Es soll in Hörsälen ein Handyverbot gelten. Und das mache ich nochmal, das ist das Schöne, da kann man bei diesem Tool, kann man jetzt einfach hier so einen Barcode da an die Wand projizieren, den können Sie jetzt mal alle mit Ihren Handys abfotografieren, dann machen wir jetzt mal diese Umfrage. Für die von Ihnen, die so ein bisschen Datenschutz-paranoid sind, man kann da auch per SMS teilnehmen, also das heißt, dann wird keine Internetadresse sowas gespeichert. Also wie gesagt, wer will, kann da auch per SMS teilnehmen, aber ich glaube, der Barcode ist da die bessere Variante. Haben alle einen? So, und aber jetzt läuft hier unten die wie viele Stimmen da laufen. Also ich kann jetzt da unten sehen, wie viele Personen hier schon teilgenommen haben. Da kann ich dann die Studenten so animieren. Jetzt nehmen Sie mal da teil. Genau, Sie sehen da oben, das ist ein Bild aus dem Audimax, wo ich tatsächlich auch mit zwei Projektoren da arbeiten kann. So, 21. Stoppe ich die Umfrage und dann kann ich mir die Ergebnisse der Umfrage anzeigen lassen. Und genau, die meisten haben D geantwortet. Finde ich auch sehr schön. Sie haben ja alle gemerkt, glaube ich, dass ich gerade hier sozusagen so ein Paradoxon eingeführt habe, indem ich Sie nämlich zu einem Thema befragt habe, zum Handyverbot im Hörsaal. Also diejenigen, die jetzt A geklickt haben, die haben eigentlich was gemacht, was sie eigentlich gar nicht tun dürften. Ja? Denn das widerspricht ja genau der Handynutzung im Hörsaal. Die Mehrzahl der Teilnehmer sagt, sie können ein Hilfsmittel in der Lehrveranstaltung sein, das sehe ich auch so. Ich setze dieses Werkzeug genauso halt für mehr vorlesungsbezogene Umfragen auch ein. Und für mich gibt es auch noch Antwort B. Also ich persönlich habe kein Problem mit Handynutzung in meinen Vorlesungen. Irgendwie ist da offensichtlich, entweder bleiben nur die da, die es wirklich interessiert, oder meine Vorlesungen sind eben so, dass die nicht, also ich habe das Problem eigentlich nicht bei mir. Gut, okay, also danke für die Teilnahme, dann machen wir jetzt hier weiter. Also gut, Handy-Einsatz im Hörsaal, ich verwende dieses Tool InVote. Was sind meine Erfahrungen damit? Ich setze das eigentlich normalerweise nur ein in ganz großen Vorlesungen, also 300 plus Teilnehmer, so im Audimax. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, das eigentlich vor allem für eine Einstiegsfrage zu verwenden. Also ich baue da den Rechner auf und dann werfe ich, wenn die Studenten noch reinkommen, werfe ich einfach schon mal die Frage an die Wand, die sich meistens auf den Inhalt der letzten Vorlesung bezieht. Ja, das heißt, es ist wie so ein Anwärmer, sozusagen nochmal kurz irgendein Ding aus der letzten Vorlesung mit so einer Frage zu beantworten. Und während der Vorlesung habe ich das auch schon manchmal gemacht, aber da habe ich dann das Gefühl, da ist dann manchmal das Konzentrationslevel weg. Also wenn man mitten in der Vorlesung sagt, wir machen jetzt eine Umfrage und dann kommt und danach sozusagen wieder die Mannschaft an Bord zu nehmen und jetzt Aufmerksamkeit nach vorne, das ist manchmal so, da hatte ich das Gefühl, das ist wie so ein Bruch in der Geschichte. Aber das ist, wie gesagt, das ist nur eine persönliche Erfahrung. Und was ich auch schon gemacht habe, ist zum Beispiel dann in der letzten Vorlesung des Semesters so eine Art Feedback-Umfrage damit zu machen. Aber wie gesagt, dieses InVote ist eine Eigenentwicklung der TU Dresden, ist frei, kann jeder verwenden. Ist total einfach, ist eine Web-Applikation, also man kann sich da anmelden, da kann man seine eigenen Fragen hinterlegen und das einfach laufen lassen. Gut, also jetzt kommen wir zur dritten Blume, zum Medieneinsatz bei der Wissensvermittlung. Der erste Medieneinsatz, den ich bei der Wissensvermittlung verwende, den habe ich Ihnen vorhin schon vorgeführt, vielleicht noch mit einer kleinen Ergänzung. Das ist tatsächlich ein Ausschnitt aus einer Vorlesung in technischer Mechanik von mir, wo es ums Thema Stöße geht. Und was ich noch verwende, um die Sache so ein bisschen flüssiger zu machen, ist, ich habe zum Teil vorgefertigte Bilder. Diese vorgefertigten Bilder klebe ich dann sozusagen hier in mein digitales Bild ein, aber die haben die Studenten auch zur Verfügung. Das heißt, die Studenten können die entweder für 2,50 Euro als Papiersammlung hier beim Copacabana kaufen oder sie mittlerweile auch elektronisch runterladen. Also die Anzahl der Studierenden, die selber so ein Tablet für Mitschreiben verwenden, die nimmt ja zu, die sehen das ja bei mir, wie toll das funktioniert. Und dann kriegen die das auch elektronisch, das heißt, dann können die auch, wie ich das hier mache, in den Mitschriften das dann reinkleben und ich ergänze sie dann noch. Also diese Mitschriften, diese Bilder, die ersparen einfach so ein bisschen Zeit. Da hat man so, jetzt haben wir das Bild und dann zeichne ich dann noch zwei Vektoren ein und dann ist gut. Also das hat sich eigentlich sehr bewährt. Gut, dann natürlich, was Sie vorhin schon gesagt haben, Animationen. Die verwende ich also auch ganz gerne. Das ist mal so ein ganz einfaches Ding für so eine Kinematikgeschichte, irgendeine eindimensionale Bewegung hier. Das ist dann so ein bisschen was komplizierter, das ist jetzt eigentlich ein Werbevideo der Firma Simpac zur Mehrkörpersimulation, wo mal so der gesamte Kurbeltrieb oder der gesamte Ventiltrieb eines Motors gezeigt wird. Und was ich gerne in meinen Einführungsvorlesungen zeige, ist dieses Video hier. Das ist immer äußerst spektakulär von diesem Motorradsturz, wo also ein Motorradfahrer auf einmal ins Schlingern kommt und da eine Instabilität sich ausbildet, die er nicht mehr beherrschen kann. Also er macht nichts falsch, dieser arme Mensch. das Motorrad gerät also in so eine Instabilität rein. Und dann zeige ich also immer ganz gerne, dass man sowas mit modernen Simulationsverfahren im Grunde zeigen kann. Dass also diese Instabilität, die sich ja bei einer bestimmten Lenkgeometrie eines Motorrads einstellt, dass man sowas also auch berechnen kann. Das ist jetzt einfach mal so ein Beispiel von x Animationen, die ich gerne so im Vorlesungsbetrieb zeige. Ein weiteres Medium, was wir einsetzen, sind Lehrvideos. Und zwar vor allem für die Übung, und zwar selbst produzierte Lehrvideos. Die eine Geschichte ist, das will ich jetzt hier mal zeigen, mir fiel in meiner eigenen Vorlesung irgendwann mal auf, dass ich manchmal sehr viel Zeit damit verbrauche, eine Übung, ja eine Aufgabe im Grunde zu entwickeln. Also in der Mechanikvorlesung, die ich mache, gibt es keine Vorrechenübung, wie man das so nennt. Also sprich, wo einer mal Aufgaben vorrechnet. Also wir haben im Grunde nur Vorlesungen und dann Kleingruppenübungen mit selber rechnen. Und da gibt es manchmal so einen Link zwischendrin, der da fehlt. Also, dass man mal den Studenten eine Aufgabe im größeren Zusammenhang mal vorrechnet. Das habe ich begonnen. Da habe ich mal so Lehrvideos hier gemacht. Das ist hier so ein Beispiel, wo ich also auch, das wurde hier vom Medienzentrum produziert, wo ich also auch mit Hilfe des Einsatzes des Tablets da was vorgerechnet habe. Parallel sieht man mich da noch. Und das sind also, die dauern etwa so 25 Minuten, wo mal zu einem Themenkomplex eine Aufgabe im Grunde vorgestellt wird, wie man das so macht. Also Sie sehen, das ist im Grunde das gleiche Medium, was ich Ihnen da vorhin auch schon gezeigt habe. Ich habe manchmal das Gefühl, das dauert zu lang. Die Generation, so ein typisches YouTube-Video darf ja nicht mehr als 10 Minuten dauern. Also da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich das Richtige, ob die nicht alle zu lang sind, was ich da mache. Stoppen Sie nochmal zurück. Was wir jetzt auch gemacht haben, wir haben jetzt an der TU Dresden einen neuen englischen Studiengang, der heißt Computational Modeling and Simulation. Im Rahmen dieser Vorlesung haben wir jetzt eine meiner Lehrveranstaltungen komplett auf Englisch umgestellt und haben dort auch im Grunde englische Lehrvideos produziert. Ich klicke da auch mal kurz rein, das ist einer meiner wissenschaftlichen Mitarbeiter, der sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, da wunderbare Bilder zu machen, das genau zu erklären, was man da wie berechnet, welche Gleichungen man da aufstellen muss. Das wird im Rahmen dieses Videos alles entwickelt, also das ist keine fertige Folie, nicht erschrecken, wo es da so um Bindungen und Bindungsformulierungen von Körpern geht. Alles auf Englisch gemacht, um den Studierenden da entsprechend da weiterzuhelfen. Genau, und dann haben wir dann eine Umfrage dazu gemacht, weil das ist ja ein Thema, was grundsätzlich im Raum steht. Wenn wir digitale Medien einsetzen, werden wir nicht überflüssig. Also sprich, braucht es die Vorlesung noch, wenn es tolle Lehrvideos gibt. Und dann haben wir genau zu diesem Thema, zu den Übungsvideos, die Sie da gesehen haben, den Studenten eine Umfrage gemacht. Ob diese Intro-Videos für Sie hilfreich waren, das sind die verschiedenen Studiengänge, weil da saßen Studenten von drei verschiedenen Studiengängen in dieser Lehrveranstaltung. Und dann, ob Sie durch diese Intro-Videos die Übungen im Selbststudium lösen konnten. Und das ist die entscheidende Frage. Durch die Intro-Videos musste ich die Übungstermine nicht wahrnehmen. Und das wurde von der Mehrheit der Studenten abgelehnt. Das heißt also, dass sozusagen hier nur zwei Studenten haben gesagt, also eigentlich brauche ich durch die Videos da nicht mehr in die Übung zu kommen. Also eigentlich gibt uns das Recht, wir bereiten die Studenten besser vor, aber sie kommen trotzdem in die Präsenzveranstaltung. Gut, das Letzte, was ich noch machen möchte, ich hoffe, dass das jetzt besser funktioniert, ich setze gerne Live-Demos ein, also wo ich tatsächlich mit einem Programm in der Vorlesung was vorführe. Und zwar, da setze ich gerne das Werkzeug MATLAB ein und da möchte ich hier ein Beispiel zeigen. Das ist ein Beispiel aus der Schwingungslehre. Das ist dieser berühmte Bandreibschwinger. Das heißt, hier ist so ein schwingungsfähiges System und hier unten die Unterlage bewegt sich. Also hier normalerweise macht man da noch so zwei Rädchen dran. Das heißt, das ist wie so ein Förderband, was hier umläuft. Und da gibt es dann das ist das Minimalmodell für diese Stick-Slip-Schwingungen. Und das ist dann, da gibt es dann verschiedene Reibkurven. Und zwar, also ich habe da auch keinerlei Mühe, da direkt den Quellcode zu zeigen, so und so wird sowas programmiert. Und dann gibt es dann so eine interaktive Demonstration. Also hier zum Beispiel ist dann nochmal die Reibkurve dargestellt, die ist aber nicht so wichtig. Und das ist jetzt so ein interaktives Werkzeug, wo man den Schwingungsverlauf von diesem Ding zeigen kann. Also für die sich mit sowas aus, ich will jetzt hier keine Mechanikvorlesung halten, das ist ein sogenanntes Phasenporträt, was da entsteht. Das heißt, diese Gleichung da unten ist die Phasenebene, wo die Differentialgleichung, die diesen Reibschwinger beschreibt, als Vektorfeld dargestellt ist. Und dann kann ich jetzt, und da drin das Schöne ist, da kann man jetzt eine beliebige Anfangsbedingung setzen. Also auf der einen Achse ist die Anfangsauslenkung, auf der anderen die Anfangsgeschwindigkeit dargestellt. Und wenn ich jetzt da reinklicke, dann bildet sich also quasi das Schwingungsverhalten dieses Systems aus. Ich kann da beliebige Anfangsbedingungen wählen, kann da irgendwo reinklicken. Und dann kann man, das Schöne ist, das ist nämlich eigentlich eine dreidimensionale Geschichte. so ein Phasenporträt. Die dritte Dimension, also sozusagen die Achse, die aus der Tafelebene rauszeigt, ist die Zeitachse. Da kann man das jetzt also hier auch dann so kippen und quasi den Studierenden das nochmal klar machen, dass es die Lösung so eines Schwingungsdifferentialgleichungssystems, das betrachten wir häufig in der Ebene, aber eigentlich spiralt die Lösung so als Lösungstrajektorie durch den dreidimensionalen Phasenraum. Also sowas finde ich einfach live zum Anklicken eine schöne Sache hier. Da habe ich ganz viele Demos, die ich da spontan einsetze. Da kann man dann den Studenten auch zeigen, also so kompliziert ist es gar nicht zu programmieren. Erzähl dann noch ein bisschen dazu, wie sowas programmiert wird, und das mache ich also relativ häufig. Ja, genau. Eine Erfahrung, digitale Lehre, wo wir uns mal ganz weit nach vorne gewagt haben, ist digitale Prüfung. Genau. Wir haben jetzt zum ersten Mal eine computergestützte Prüfung gemacht. Und zwar nicht einfach so Multiple Choice auf dem Tablet, das ist ja Pillepalle, das ist ja eigentlich interessant, sondern den Rechner als ingenieurnahes Werkzeug einzusetzen. Also man muss es ja so sehen, die Arbeitsrealität eines Ingenieurs ist heute, er hat für die Lösung aller seiner Probleme immer einen Rechner zur Verfügung. Und dann ist eigentlich eine papiergebundene Prüfung, ist eigentlich ein Anachronismus. Weil das Problem, dass man heute auf dem Papier ein Problem löst, das gibt es de facto nicht mehr. Also ist die Papierklausur im Ingenieurwesen eigentlich tot. Sollte sie zumindest sein. Also, und die Idee ist, wir machen die Prüfungsfragen und die Lösungen sind nach wie vor auf Papier, aber die Prüfung wird in unserem PC-Pool durchgeführt und es können komplexere Systeme abgefragt werden. Also hier zum Beispiel ist so ein Schwingungssystem mit mindestens 4 Freiheitsgraden, und jeder, der ein bisschen von Mathematik was versteht, da muss man ein Eigenwertproblem lösen, und ein Eigenwertproblem mehr als 2 geht auf Papier nicht. Ja? Aber wenn man dann zum Beispiel sagt, wir stellen den Studenten MATLAB zur Verfügung auf den Rechner, dann können die eben auch mal so 2 Matrizen da eingeben und sich die Eigenwerte und Eigenformen ausrechnen und die dann wieder auf Papier bringen. Das ist also momentan unser Weg. Wir haben in dem PC-Pool die Möglichkeit, so das Internet stillzulegen und solche Sachen. Das heißt, das ist dieser PC-Pool, der hat so eine Administrationssoftware, wo wir also gucken können, dass da nicht ins Internet rausgegangen wird. Und das hat sich also eigentlich bewährt. Das haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht. Das ist eigentlich für mich die Zukunftsvision, dass man sagt, Prüfungen mit stark ingenieurlastigen Inhalten müssen eigentlich mit den Hilfsmitteln gemacht werden, die später auch mal zur Verfügung stehen. Gut, jetzt komme ich doch in Zeitschwierigkeiten. Und das müssen wir jetzt ein bisschen schneller machen, aber die wesentlichen Sachen habe ich jetzt. Und jetzt gerade noch ein Überblick über digitale Lehrinhalte. Also Dinge, wo ich sage, da werden eigentlich Dinge vermittelt, die sowieso schon mal digital sind. Da gehe ich jetzt nur kurz drüber. Wir machen für die Mechatronikstudenten so ein Einführungsprojekt, wo Roboter programmiert werden müssen und Aufgaben gelöst werden müssen. Sowas geht ja, das ist ja eigentlich schon ein digitaler Lehrinhalt. Dann Mehrkörpersimulation kam ja schon mehrmals hier vor. Da machen wir das im 8. Semester wirklich, wo die Leute mit den kommerziellen Software da arbeiten müssen, sich da Modelle aufbauen müssen oder auch in MATLAB mal so ein kleines MKS-Programm selber programmieren müssen. Dann haben wir so ein bisschen Fun-Inhalt, ein Praktikum, so ein Simulationspraktikum, wo Regler programmiert werden müssen, wo 2 Teams so gegeneinander, aber doch kooperativ versuchen müssen, so ein virtuelles Bierglas hochzuheben und die beiden Regler sich nur in relativ grobem Abstand gegenseitig sehen. Das ist so ein Thema, wo man mal Delay, Echtzeit, Zeitverzögerung und solche Dinge vermitteln kann. Und als letztes, das ist ganz neu, das ist unser Roboterpraktikum, weil es ist zur Lehrveranstaltung Roboterkinematik, wo dann also tatsächlich mal so eine Roboterbahn programmiert werden muss. Da haben wir uns solche U-Boots da beschafft, wo man also hier da sieht, da wusste die Aufgabe ist, da diesen heißen Draht nachzufahren. Das hätte man ein bisschen größer machen müssen. Sie sehen, hier ist so ein Draht. Und dann ist die Aufgabe, also mit dem Roboter genau diesen Draht abzufahren, dann mal die Bahnplanung, sowas für das selber zu machen. Gut, okay. Letzte Folie. Zusammenfassung von dem, also aus meiner Sicht, was kann digitale Lehre schon und was kann sie schon, heißt jetzt so ein bisschen aus der Perspektive, was nutze ich in meinem Team davon schon, ist natürlich Papier ersetzen, die Kommunikation und Interaktion mit Studierenden verbessern, es ermöglicht neue Lehr- und Lernformen und sie kann digitale Inhalte vermitteln. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Zukunft oder wo man auch noch darüber diskutieren kann. Natürlich kann digitale Lehre das Selbststudium erleichtern. Es kann Selbstevaluation ermöglichen und da gibt es ja das ist glaube ich so ein Schlagwort aus der Erziehungswissenschaft oder der Pädagogik, also die von fremdbestimmter Lehre, also vorne steht einer und sein Tempo ist das Entscheidende hin zu selbstbestimmten Lernen. Das ist natürlich jetzt so eine ganz provozierende Frage, vielleicht auch so ein kleiner Diskussionseinstieg. Genau, das ist also das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Und wenn wir schon digital sind, können Sie natürlich jetzt den Vortrag sich auch runterladen hier. Bitte schön.